Titusbrief auf. Eigentlich sollte Marco heute Abend hier stehen, aber da die Bakterien ihn heimgesucht haben, übernehme ich mal seine Rolle. Wir werden uns eine Stelle, wir waren ja gerade in letzter Zeit in der Apostelgeschichte und wollten da jetzt auch noch ein bisschen drin sein, bis wir dann endlich drüben angekommen sind und ein bisschen andere Normalität reingekommen ist, dann werden wir auch ein paar kontinuierliche Serien anfangen. Heute wollen wir uns aber noch ein Thema anschauen, was sehr wichtig ist. Wir hatten ja in letzter Zeit uns viel darüber unterhalten, was die frühe Gemeinde ausgemacht hat. Wir hatten ihr Vorbild gesehen. Wir haben uns vielleicht daran erinnert noch, dass die Apostelgeschichte nichts lehrt, was wir tun sollen, sondern nur beschrieben hat, wie die frühe Gemeinde gelebt hat. Aber wir konnten da sehr gute Vorbilder sehen in der Art und Weise, wie sie füreinander, beieinander waren, sich um Gottes Wort bemüht haben, dass sie das gelehrt haben, dass sie evangelisiert haben, ja, dass sie einfach eine aktive Gemeinde war, die sie ausgebreitet hat in ihre Gegend, wie wir es bei Antiochia gesehen haben. Heute wollen wir uns aber einem Thema widmen, das für uns als einzelne Mitglieder auch sehr wichtig ist, und das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Wir haben schon ein Lied gesungen, Allein deine Gnade genügt. Später singen wir noch ein Lied, was ihr alle gut kennt, O Gnade Gottes wunderbar, oder wenn ihr das Englische besser kennt, Amazing Grace. Und die Gnade Gottes ist in aller Munde. Wir werden aber heute hören, wie wichtig die Gnade Gottes wirklich ist, auch für unser Leben als Gemeinde. Am 26. Mai 1828 tauchte in Nürnberg ein 16-jähriger verwahrloster Junge auf. Man brachte ihn zur Polizeiwache, wo man ihm den Namen Kaspar Hauser gab. In einem Brief an den Rittermeister Friedrich von Wessing, den der Junge mit sich führte, wurde dieser Name ebenfalls genannt. Und der Brief datierte vom 30. April 1812. Nun, was interessant war an diesem Kaspar Hauser, ist, dass sein geistiger Zustand das Interesse von Juristen und Theologen und Pädagogen aufführte. Er konnte nämlich nicht richtig sprechen und nicht richtig lesen. Sein Förderer und Hauptvormund, der rechtsgelehrte Anselm von Feuerbach, beschrieb, dass sich Kaspar anfangs vor Fleisch und Milch ekelte und nur Brot und Wasser zu sich nahm. Es stellte sich heraus, dass Kaspar Hauser lange Zeit einsam in einem Verlies gefangen gewesen war, und die Herkunft, das Geheimnis von seiner Herkunft wurde niemals richtig aufgeklärt. Schon zu seiner Lebzeit ranken sich alle möglichen Gerüchte um diesen Kaspar Hauser. Woher kommt er denn? Wer sei er? Es gab unterschiedliche Theorien, dass es zum Beispiel ein badischer Erbprinz war, der einfach aus Thronfolgegründen als Kind abgeschoben wurde in einen Kerker und nie wirklich rauskam. Aber was an Kaspar Hauser definitiv das Problem war, ist, dass er verwahrlost war und unfähig, sich selbst am Leben zu erhalten. Er konnte mit den Dingen des Lebens einfach nichts wirklich anfangen. Er war ein Kind, das sich nie wirklich verändern konnte, der nie von außerhalb Erziehung erfahren hatte oder Fürsorge bekommen hat oder Liebe bekommen hat und deswegen so verwahrlost war, wie er war. Das Interessante ist jetzt nun nochmal, dass nach dieser Begebenheit von 1828 ist in der heutigen Psychologie ein Syndrom benannt, das Kaspar-Hauser-Syndrom, das heißt wirklich so. Und es beschreibt, und ich lese jetzt hier mal kurz aus Quelle von wissen.de, das Kaspar-Hauser-Syndrom ist eine Bezeichnung für einen schweren Entwicklungsrückstand bei Kindern, sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht. Das Kaspar-Hauser-Syndrom wird durch eine andauernde Vernachlässigung, mangelnde Pflege und Liebesentzug in frühem Kindesalter verursacht. Also ein Kind ohne äußerlichen Einfluss von Erziehung, ohne durchgeführte Veränderungen von außerhalb, zerstört sich irgendwann mal selbst, kommt irgendwann mal an den Punkt, wo es nicht mehr weiterkommt, wo es von einem Fehler zum nächsten geht. Und das, was Kaspar Hauser beschreibt und was hier dieses Syndrom beschreibt, trifft auch uns, auch auf uns Menschen zu, wenn wir nicht wirklich von außerhalb verändert werden, und zwar in dem Sinne von geistiger Veränderung. Wir können unter dem geistigen Kaspar-Hauser-Syndrom leiden, indem wir einfach verwahrlost sind. Und das passiert, wenn Gott dich noch nicht errettet hat, ist das eine. Oder wenn Gott dich errettet hat und du dich vor seiner Erziehung entziehst, indem du einfach störrisch deinen eigenen Weg weitergehst und nie wirklich lernst daraus. Diejenigen von uns, die sich in Hellersdorf aufgehalten haben in den letzten Monaten, wissen das, als wir Lot und Abraham angeschaut hatten. Lot hat so ein bisschen unter diesem Syndrom gelitten. Er war erkenntnisresistent, er hat nicht aus seinen Fehlern gelernt, er hat sich nicht erziehen lassen von Gott und musste deswegen auch Bußgeld zahlen. Und weil es eben so ist, dass Erziehung und Gnade sehr eng miteinander zusammenhängen, schreibt Paulus auch an Titus, interessanterweise in Kapitel 2, Vers 5, schaut euch das mal an, dass wenn diese Erziehung fehlt, wenn diese Gnade in dem Leben von Menschen fehlt, dann fehlt ein Zeichen nach außen hin. Und er sagt in Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also er gibt diese Anweisungen an Titus, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Schaut euch Vers 10 an, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Wir werden gleich ein bisschen über den Titusbrief herausfinden. Diese Predigt kam aus einer Serie, wo wir schon im Titusbrief unterwegs waren und wir hatten schon viel über den Titusbrief gehört und die vorherigen Kapitel. Ich werde es versuchen, ein bisschen anzufüllen. In den ersten Versen von Kapitel 2 aus dem Titusbrief beschreibt Paulus, wie das Leben von Mitgliedern des Hauses Gottes, von Gemeindemitgliedern aussehen soll. Und es ist ein verändertes Leben. Es ist ein Leben, was sich beziehungsmäßig zueinander und beziehungsmäßig zu Gott ständig verändert. Und dann sagt er, wie in Vers 10 gerade gelesen, und das sollen sie tun, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Also diese Veränderung, diese Erziehung ist notwendig für Gemeindemitglieder, für das Haus Gottes, damit sie nach außen hin ein Zeugnis sein kann. Und somit ist es klar und logisch zu verstehen, wenn wir unter einem geistlichen Kasper-Hauser-Syndrom leiden, wenn wir geistlich verwahrlost sind, weil wir nie wirklich Erziehung erfahren haben, weil wir nie wirklich die Gnade Gottes erfahren haben, dann sind wir eben das nicht. Wir sind kein Licht nach außen, keine Ehre. Nun, wie kannst du es dann schaffen, ein Licht zu sein? Ich habe es gerade schon gesagt. Schaut euch Vers 11 an. Dort steht es schwarz auf weiß, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Hört sich jetzt erstmal noch komisch an. Wir werden gleich hören, wieso das der Grund ist, weshalb wir uns verändern können. Wir werden uns heute in den Versen also anschauen, dass das Gottes Gnade der Grund ist für die Motivation für veränderte Beziehungen, für ein verändertes Leben. Wir werden sehen, dass seine Gnade dein und mein Leben verändern will und muss und wird. Wir werden uns zwei Punkte anschauen. Das sind die groben Punkte. Gottes Gnade verwandelt deinen Zustand. Er verwandelt deinen Zustand. Da werden wir etwas weniger Zeit damit verbringen. Und Gottes Gnade verwandelt dein Leben. Zustand und Leben. Was der Unterschied, werden wir gleich sehen. Lass uns beginnen mit dem ersten Punkt. Gottes Gnade verwandelt deinen Zustand. Vers 11, schaut euch den nochmal an. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wer sich ein bisschen mit Sprache auskennt, sieht, dass hier dieser Vers mit denn beginnt. Das heißt, es ist eine Begründung für etwas, was vorher kam. Paulus hatte, wie gesagt, vorher Titus angewiesen, wie das Haus Gottes sein von innen aussehen soll. Ja? Wir sehen das in den ersten paar Versen, in den ersten 8 Versen, wo davon gesprochen wird, wie ältere Männer und ältere Frauen aussehen sollen, wie davon gesprochen wird, wie jüngere Männer und jüngere Frauen aussehen sollen, wie ihr Leben sein sollen, wie sie wie ihre Charakter sein sollen. Und dann fängt er an in Vers 11 und sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Es ist also der Motor, das ist die Quelle, der Grund, weshalb diese Änderung überhaupt stattfinden kann. Die Gnade Gottes ändert unser Leben, muss unser Leben ändern. Es geht hier um das Ändern von Eigenschaften unserer Natur und um das Ändern von Beziehungen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Der ganze Titusbrief ist eigentlich das beste Buch, was es gibt zum Thema, wie gottesfürchtige Gemeinde aussehen soll. Es hat 3 Kapitel und es beschreibt in diesen 3 Kapiteln, wie eine gottesfürchtige Gemeinde hat gesunde Gemeindeleiter, das ist Kapitel 1. Eine gottesfürchtige Gemeinde hat gesunde Gemeindemitglieder innerhalb der Gemeinde, das ist Kapitel 2. Und es hat gesunde Gemeindemitglieder außerhalb der Gemeinde. Also die Beziehung innerhalb und die Beziehung außerhalb werden in Kapitel 2 und 3 gezeigt. Und somit haben wir eine wunderbare Beschreibung von, wie eine gesunde Gemeinde aussieht. Und das ist gar nicht so unwichtig für uns hier, weil wir ja in den Kinderschuhen sind von dieser Gemeinde. Und wir wollen einen guten Grund legen von Anfang an. Wir wollen unsere Beziehungen, unser Leben eben auf dieser gleichen Quelle aufbauen, von der Paulus hier spricht. Und das ist nämlich die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die unser Leben verändern muss. Die Gnade Gottes kann eben nicht nur Inhalt von einem Lied sein oder irgendwelche Worte, die wir halt so schnell über unsere Lippen sprechen oder in unseren Gebeten nennen und sagen, ja, wir sind dankbar für Gottes Gnade. Diese Gnade hat noch viel mehr als nur Inhalt, sie verändert dein und mein Leben. Die Gnade Gottes ist erschienen, Vers 11. Was ist Gnade? Vielleicht auch noch wichtig, ja? Wenn wir von Gnade reden, was bedeutet Gnade eigentlich überhaupt? Weiß das jemand? Was bedeutet Gnade? Hier sitzen eigentlich ein paar Bibelschüler, ihr müsstet das jetzt...
Unverdiente Güte.
Okay, es ist unverdient. Gnade ist etwas, was du bekommst, was du nicht verdient hast. Es ist ein Geschenk zum Beispiel, ja? Gnade ist etwas, was du bekommst, was du nicht verdient hast. Wenn es Gottes Gnade ist, dann ist es etwas, was uns Gott gibt, was wir nicht verdient haben. Logisch. Was ist das? Im Grunde ist es alles. Unser Leben, unser Atem, unser Herzschlag, dass wir hier in Deutschland leben, dass wir hier in diesem Raum sind, dass wir auf diesen Stühlen sitzen, dass wir die Personen sind, wie wir sind. Alles, was wir haben und was wir sind, ist von Gott gekommen. Er hat uns so gemacht. Er hat uns Leben gegeben. Er erhält uns. Nach Hebräer 1. Das ist alles, was wir sind und was wir haben um uns herum, ist reine, pure Gnade. Denn was haben wir wirklich verdient? Wir haben in unserer Sünde, die wir tot waren, haben wir nur den Tod verdient. Das ist, was wir verdient haben. Als Feinde Gottes, als diejenigen, die gegen ihn rebelliert haben, hatten wir das verdient, aber alles andere haben wir nicht verdient. Aber was meint Paulus hier in Titus? Er meint hier was ganz Spezielles. Paulus spricht hier vom Evangelium. Das ist die Gnade Gottes, die erschienen ist. Er spricht von der Botschaft des Evangeliums im Allgemeinen, aber ganz speziell von dem Inhalt dieser Botschaft, und das ist Jesus Christus. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Gut bekannte Verse. Dort schreibt Johannes, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und er ist erschienen. Erschienen bedeutet, es war vorher nicht da, es war nicht offensichtlich und jetzt ist er offenbar geworden. Das ist, was Johannes beschreibt. In Jesus finden wir diese Gnade. Jesu Leben und Tod und Auferstehung hat diese Welt nicht unberührt gelassen. Diese Gnade, die wir bekommen haben, hat einen Einfluss. Sie ist heilbringend geworden, wie Vers 11 sagt. Das heißt, sie hat uns von Sünde erlöst. Das ist, was heilbringend hier bedeutet. Sie hat uns Heil gebracht. Nicht, dass sie uns Krankheiten weggenommen hat, sondern sie hat uns Heil gebracht. Sie hat uns Erlösung gebracht. Das ist, was diese Gnade gebracht hat. Und das ist geschehen wo und wie? Nun, ihr kennt es vielleicht. Es ist geschehen am Kreuz. Es ist geschehen am Kreuz, wo Jesus gestorben ist für deine und für meine Sünden. Wo er sein Leben gelassen hat, wo er deine Schuld bezahlt hat, damit du für alle Ewigkeit vor Gott gerecht stehst, obwohl du eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gerecht bist. Das heißt, du hast etwas bekommen, was dir nicht gehört. Und das ist Gnade, das ist Herrlichkeit, das ist Reinheit, das ist Vergebung, obwohl sie dir nicht eigen ist. Und jeder von uns weiß das. Kein Mensch hier heute hat selbst eine Minute in seinem Leben vollkommen heilig verbracht. Wir alle haben irgendwo immer Dinge, die uns deutlich von Gott abheben. Aber vor Gott sind wir als Heilige bekannt. Vor Gott sind wir errettet und erlöst und Gott sieht uns so, als ob wir noch nie eine einzige Sünde getan hätten. Und wieso? Weil Jesus seine Gerechtigkeit uns gegeben hat. Eine Gerechtigkeit, die nicht wir verdient haben. Und das ist die Gnade, die erschienen ist. Das ist Jesus, der es getan hat. Und deshalb schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Schöpfung. Und was bedeutet das? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist ein paar Dinge sind neu geworden. Nein, es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Und wenn dir nun diese Gnade widerfahren ist, dass alles neu geworden ist, dass du in Jesus Christus ein neues Leben hast, wenn Gott dich zu neuem Leben erweckt hat, wenn er wirklich dir alle Schuld und alles, was du jemals getan hast und tun wirst, vergeben hat, dann fängt er auch an, mit dieser Gnade dich und mich zu erziehen. Und das bringt uns dann zum zweiten Punkt. Gottes Gnade verwandelt dein Leben. Er verwandelt nicht nur deine Position, er verwandelt nicht nur dein Allgemeines, sondern er verwandelt auch wirklich das Detail, jedes einzelne Detail in deinem Leben. Errettung bedeutet nicht nur, eine Feuerversicherung zu haben für den Tag, wo es brennt. Ja, das ist, wie viele Menschen Leute heute leider auch leben. Ja, sie addieren Jesus zu ihrem sonst noch schönen Leben, was sie denken dazu. Das ist ihre Feuerversicherung für den Tag, falls sie dann sterben werden. Dann können sie damit rumwedeln und sagen, ja, hier bin ich und ich kann ja auch in den Himmel kommen. Aber das ist eben nicht, was Gnade tut. Gnade bleibt nicht hier stehen. Gnade verändert dich und mich jeden Tag aufs Neue, wenn wir es wirklich zulassen. Das sehen wir hier in den Versen 12 bis 14. Hier beschreibt Paulus, wie dieses Umgestalten, dieses Neumachen, dieses Verändern, wie das aussieht und wie das einhergehen soll. Gott ändert dich nämlich, indem er dich erzieht. Gnade und Erziehung, das passt zusammen. Paulus hat es gesagt. Gnade und Erziehung gehören zusammen. Wir werden zwei Punkte hier speziell sehen. Das erste ist, dass die Gnade tötet. Die Gnade Gottes tötet. Schaut euch Vers 12 an. Was tötet sie denn? Sie nimmt uns in Zucht, das ist die Gnade Gottes, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Lebzeit. Also sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist, was sie tötet. Sie tötet Sünde in uns. Die Gnade Gottes tötet Sünde in uns. Er nennt hier zwei Dinge ganz speziell. Er nennt hier Gottlosigkeit. Das sehen wir in 12, Vers 12 am Anfang davon. Was ist Gottlosigkeit? Gottlosigkeit ist alles das, was Gott nicht beschreibt. Die Dinge, die wir tun, die Gott nicht ist. Wenn wir Dinge tun, die nicht nach seinem Willen, nicht nach seinem Vorbild sind. Und hier musst du nicht deine eigene Messlatte ansetzen. Nicht, was du denkst, gerecht ist. Nicht, was du denkst, gottesfürchtig wäre, sondern hier musst du Jesus als Messlatte nehmen. Das ist, was gottesfürchtig Leben wirklich bedeutet. Und Gottlosigkeit ist, wenn ich nicht nach diesem Maßstab lebe. Das ist Gottlosigkeit. Das heißt, das muss ich ablegen, das muss ich töten. Alles, was in mir nicht nach ihm aussieht, das ist etwas, was getötet werden muss. Denn Gottes aktiver Zorn liegt auf aller Gottlosigkeit. Römer 1, Vers 18. Paulus schreibt es sehr deutlich. Er sagt, denn es ist geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Auch die der Christen. Auch die der Leute, die sich Christen nennen. Nicht nur Ungläubige, sondern auch über diejenigen, die sich Christen nennen. Gottes Zorn ist auch darüber. Wenn du gottlos lebst als gläubiger Mensch, ist Gottes Zorn auf dir. Aktiver Zorn. In den restlichen Versen von Römer 1 wird erklärt, wie diese Gottlosigkeit aussehen kann. In Vers 21 vom ersten Kapitel in Römer 1, wird davon gesprochen, dass Gottlose Gott nicht ehren. In Vers 21 steht auch noch, dass Gottlose Gott nicht danken. Ja, ein Leben, das ohne Dank und ohne Anbetung und ohne Ehrerbietung gegenüber Gott ist. Es ist ein Leben, das unter dem Zorn Gottes steht. Es ist ein Leben, was gottlos ist. In Vers 23 spricht er davon, dass Gottlosigkeit beschreibt diejenigen, die die Herrlichkeit Gottes vertauschen mit der Herrlichkeit von vergänglichen Menschen. Die den Menschen anbeten und nicht Gott anbeten. In Vers 24 beschreibt er Gottlosigkeit als Unreinheit, vor allem sexuelle Sünden. In Vers 25 ist Gottlosigkeit beschrieben über Vertauschen der Wahrheit. Die Wahrheit Gottes nicht anzunehmen und anstatt dessen eine andere Wahrheit einzusetzen. Das ist ein Missachten von Gottes Willen und ein Mangel an Gottesfurcht. Wie sieht das bei dir im Leben aus? Kannst du wirklich sagen von dir, dass du gottesfürchtig lebst? Oder sind einige Dinge davon, was wir hier gerade gelesen haben, beschreibt es vielleicht dein Leben? Es ist nicht eine Frage danach, ob du Gott kennst, ob du schon mal seinen Namen gehört hast oder ob du irgendwelche, ja, wie auch immer du in die Gemeinde gehst. Hier geht es darum, ist das, was dein Leben beschreibt, ist dein Leben gottesfürchtig oder ist es gottlos? Die zweite Sache, die er hier beschreibt, auch wieder Vers 12, sind weltliche Begierden, die wir ablegen sollen. Also wir sollen Gottlosigkeit ablegen und das töten und wir sollen weltliche Begierden ablegen. Er hat das interessanterweise hier separat aufgezählt, obwohl das natürlich Teil von der Gottlosigkeit ist. Wer nach weltlichen Begierden lebt und handelt, der ist gottlos. Aber er nennt es hier nochmal speziell. Begierden sind hier im negativen Sinn gemeint. Das ist ein starkes Verlangen nach falschen Dingen. Paulus sagt hier nicht, dass wir keine Verlangen haben sollten. Ja? Wir sollen keine Stoiker werden. Das ist nicht, was er hier im Sinn hat. Wir sollen nicht irgendwie wie kleine pummelige Engel irgendwo auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen den ganzen Tag. Das ist nicht Gottes Plan. Wir sind Menschen, wir alle haben Verlangen. Wir sollen nur nicht danach trachten, die Dinge zu verlangen, die Gott entehren. Im Brief an die Kolosser argumentiert Paulus das gleiche Prinzip und beginnt in Kapitel 3 damit und erinnert sie daran, was es jetzt bedeutet, im Glauben zu wandeln. Und er schreibt dort, hört gut zu, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also als Gläubige sind wir mit ihm zusammen gestorben. Und wir sind auferweckt worden zu neuem Leben. Wir sind neue Kreaturen, wie gesagt. Und weil das so ist, ruft der Apostel genau dazu auf, auch zu dem, was er gerade in unserem Text getan hat. In Kolosser 5, Vers 5 bis 10. Das ist direkt danach. Und er sagt, weil das eben so ist, weil wir in ihm sind, weil diese Herrlichkeit in uns offenbar worden ist, tötet daher eure Glieder. Das ist genau das, was er hier beschreibt. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft in dem Sinne von negativer, böser Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also in beiden Passagen ist deutlich, was Gott von uns möchte, dass wir ablegen. Weltliche Begierden, Gottlosigkeit. Das ist der Heiligungsprozess, der hier beschrieben wird, der im ganzen Neuen Testament überall die gleiche Aussage hat. Gottes Gnade erzieht uns aber nicht nur, um Sünden abzulegen. Sie erzieht uns nicht nur dazu, um Dinge zu töten. Das ist nämlich eine wichtige Beobachtung, dass jedes Mal, wenn Paulus darüber spricht, dass die Gnade Gottes unser Leben verändern soll, dass er nicht nur sagt, okay, du musst das aufhören. Er sagt zum Dieb nicht nur, hör auf zu stehlen. Er sagt zum Alkoholiker nicht nur, hör auf zu trinken, sondern er sagt zum Dieb, hör auf zu stehlen und gib frei. Er sagt zum Alkoholiker, hör auf zu trinken und bete Gott an und finde deine Zufriedenheit in ihm. Es ist immer ein Ablegen und Anlegen. Es ist nicht nur ein Aufhören. Er sagt nicht nur, tötet das, hör damit auf, sondern er sagt, tötet das, hör damit auf und tu das andere. Und das ist, was wir jetzt auch sehen werden. Denn die Gnade Gottes erzieht uns auch zu einer neuen Hoffnung in neuem Leben. Und das ist, was wir in den Versen 12 bis 14 auch noch sehen. Schaut euch Vers 12 nochmal an. Die Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, was wir gerade gesehen haben, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist erstmal überraschend gewesen. Wenn man sich den Satzbau anschaut, ist der Fokus von diesem Satz eigentlich auf das Leben. Das ist, was Gott mit seiner Gnade in uns erreichen möchte. Er möchte, dass wir gottesfürchtig leben, dass wir Leben haben, dass wir neues Leben haben. Im Christentum geht es nicht darum, um einen Regelkatalog abzufrühstücken und zu sagen, ja, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das bin ich nicht. Ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Ich habe meine Frau noch nicht hintergangen. Ich habe nur dreimal in meinem Leben gelogen. Das war noch eine Notlüge. Es geht nicht um diese Sachen. Es geht darum, dass ich gottesfürchtig lebe in meinem Leben. Gottes Gnade erzieht uns zum Leben. Wir sehen hier in diesen Versen 12 bis 14 fünf Lebenseinstellungen, durch die ich kurz gehen möchte, die ja aufzeigt, was es bedeutet, in Gnade zu leben. Erstens in Vers 12, es bedeutet, besonnen zu leben. Besonnen zu leben. Und was bedeutet es, besonnen zu leben? Besonnen zu leben bedeutet, selbstkontrolliert zu leben. Sein Gehirn einzuschalten, Dinge abzuwägen. Nicht nur einfach zu agieren, sondern wirklich Dinge zu überlegen. Ist das wirklich Gott gefällig? Das ist, was Abraham ausgemacht hatte. Lot hatte sich Sodom und Gomorra und das ferne Land angeschaut und hat gedacht, wow, das sieht toll aus, da muss ich hinziehen. Er hätte überlegen sollen. Abraham hat überlegt, er hat gewartet und hat auf Gott gewartet. Das ist, was besonnen bedeutet. Es ist interessant hier in Titus, Paulus hat es schon öfters als Eigenschaft genannt von Menschen, die gottesfürchtig wandeln. Er hat es den älteren Männern gesagt und den jungen Frauen gesagt, besonnen und selbstbeherrscht zu leben, ist eine Eigenschaft der Ältesten, die er in Kapitel 1 beschreibt. Das bedeutet, dass wenn wir in dieser Welt leben, mit all den Freiheiten, die uns Gott gegeben hat, und den Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass wir mit Überlegungen damit umgehen. Dass wir nicht einfach nur drauf losrennen, nicht einfach nur Dinge tun, sondern wirklich unseren Kopf einschalten und mit der Schrift vergleichen. Das bedeutet, besonnen zu leben. Wenn du es noch praktischer machen möchtest und praktischer sehen möchtest, schau dir diese Liste in Kapitel 2 an, Vers 1 bis 10. Da wird alles beschrieben, wie besonnenes Leben eigentlich auszusehen hat. Die Frage an dich ist jetzt, ob du lebst du so? Lebst du besonnen? Denkst du in deinem Leben, in jedem seinen Schritten darüber nach, ob das, was du tust und du agierst, ob das Gott gefällig ist? Ich meine nicht, die Frage ist nicht, ob du das immer hundertprozentig richtig machst, aber ist es deine Ausrichtung? Ist das, was du tust in deinem Leben? Wenn nicht, dann tu das. Das ist, was es bedeutet, gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. Besonnen. Das Zweite, was er auch in Vers 12 beschreibt, ist gerecht zu leben. Gerecht zu leben. Gerecht zu leben bedeutet im Grunde, nicht selbstzentriert zu sein, nicht auf sich aus zu sein, sondern nach Gottes Wort sich zu richten und danach Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet ganz besonders, nach Gottes Gerechtigkeit zu leben. Gerecht zu leben bedeutet nicht, gerecht nach dem Verständnis der Welt oder gerecht nach deinem eigenen Gerechtigkeitssinn, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Nun, was ist das? Gott ist der Einzige, der gerecht ist. Er definiert die Eigenschaften. Er definiert, was Gerechtigkeit bedeutet. Wenn wir seine Kinder sind und neu geboren und wiederbelebt, neu geboren sind, so muss Gerechtigkeit ein Zeichen von unserem Leben sein. Wenn wir also wissen wollen, was gerecht ist, dann müssen wir uns anschauen, wie Jesus Christus gelebt hat. Denn er hat es vorgelebt, was gerechtes Leben bedeutet. Er ist unser Vorbild. Wiederum die Frage, auch strebst du nach Gerechtigkeit? Ist dein Leben damit beschäftigt, nach der Gerechtigkeit Christi zu leben? Matthäus 6, Vers 33 sagt es ja nochmal deutlich. Ja, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das soll unser Trachten sein. Nicht nach Gerechtigkeit in unserem Sinne, nicht nach weltlicher Gerechtigkeit. Deswegen sind wir nicht alle in politischen Parteien involviert, auch wenn wir da vielleicht der ein oder andere Interesse dafür haben. Aber unsere Gerechtigkeit, nach der wir streben, ist Gottes Gerechtigkeit. Nicht nach einer weltlichen Gerechtigkeit, nicht nach meiner Gerechtigkeit. Ja, wenn mir Dinge in diesem Leben widerfahren, die schwer sind, habe ich oft damit zu kämpfen, dass ich mit meiner Gerechtigkeit an Sachen herangehe. Und ich möchte Dinge nach meinem Rechtsverständnis geregelt haben und nicht nach Gottes Rechtsverständnis. Aber er sagt hier deutlich, und Jesus sagt das hier, trachtet nach Gottes Gerechtigkeit. Das Dritte, was wir dort finden, auch in Vers 12, ist gottesfürchtig. Nun, Gottesfurcht ist einfach zu erklären. Gottesfurcht bedeutet, damit zu rechnen, dass Gott da ist. Damit zu rechnen, dass Gott da ist. Mit Gott zu rechnen. Ein gesundes Realitätsverständnis zu haben. So zu leben, als ob Gott jedes Mal, wenn du irgendetwas tust oder denkst oder sagst oder handelst, dass er genau neben dir steht und genau alles sieht und genau alles weiß. Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, denn David hat es im Psalm 139 schon sehr deutlich ausgedrückt, wenn er sagt, dass Gott überall ist. Er sieht alles, er weiß alles. Er kennt dich sogar viel besser, als du dich kennst. Er weiß jedes Wort, bevor es aus deinem Mund herauskommt. Und er weiß es sogar auf eine Art und Weise, wie du es nicht weißt. Weil manchmal sagst du Dinge und du weißt nicht, wieso du die sagst. Aber Gott weiß ganz genau, wieso du die sagst. Gottesfürchtig zu leben bedeutet, mit diesem Wissen tagtäglich zu leben und Entscheidungen zu treffen. Und das ist, was in Sprüchen und im Psalm als Weisheit beschrieben wird. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott ist immer da, er ist überall, er ist zu jedem Zeit und jedem Ort bei dir. Das bedeutet, dass du auch die Beziehungen, in denen du stehst, nach der Gegenwart Gottes ausleben solltest. Wiederum eine Frage an dich, ja, wie real ist denn Gott in deinem Leben? Ist er nur eine religiöse Idee, mit der du dich beschäftigst, über die du nachdenkst? Ja, das macht auch Spaß. Denksport, manche Menschen machen das. Sie diskutieren dann gerne über Gott und dieses theologische Verständnis und das theologische Verständnis und gehen dann auch in Gemeinden und ja, Gott ist sehr wichtig. Ja, ich kenne Gott. Aber ist Gott für dich so reell wie jemand, der wirklich neben dir steht und alles, was du tust, siehst? Das Vierte, was er hier nennt, ist auch wieder in Vers 12. Und er beschreibt das hier, weil es ist die Frage, wann und wo sollen wir denn das leben? Und er sagt es in der jetzigen Weltzeit. Wir sollen gottesfürchtig und mit diesem veränderten Leben in der jetzigen Weltzeit leben. Vers 12, schau dich das nochmal an. Es ist wichtig zu wissen, dass wir hier mit einer reellen Welt zu tun haben, mit realen Menschen, realen Problemen und realen Entscheidungen. Es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist nicht nur eine Geschichte, die Brüder Grimm geschrieben hat oder so, oder irgendetwas da draußen, irgendwas Fiktives, was überhaupt keinen Bezug zum reellen Leben hat. Nein, es geht hier wirklich darum, dass wir mit reellen Menschen, mit reellen Entscheidungen zu tun haben. Leider ist es so in der heutigen Gesellschaft und hier sind nicht die großen Jugendlichen da, ein paar sitzen hier. Leider ist es so, dass in der heutigen Gesellschaft durch diese ganze Computerspiele und alles, das haben ganz viele Leute irgendwie das Realitätsverständnis verloren. Sie denken irgendwie, dass ihre Entscheidungen und die Dinge, die sie tun, keine Konsequenzen haben. Sie denken irgendwie, sie gewöhnen sich an eine Art und Weise, dass sie denken, okay, wenn ich jetzt einen falschen Weg gehe oder wenn ich jetzt etwas tue, was nicht so gut ist, dann kann man ja vielleicht noch einen Reset-Button drücken. Ja, und vielleicht kann man das ja von vorne wieder zurückspulen. Ja, vielleicht kann man wieder zurückjumpen und dort wieder anfangen und mit seinem neuen Score wieder weitermachen. Ja. So geht das Leben aber nicht. Unsere Entscheidungen haben reelle Konsequenzen mit reellen Menschen. Andere Menschen leben mit dem Kopf in den Wolken. Ja, sie denken irgendwie, sie sind durchsichtige Wesen, ja, mit denen überhaupt nichts geschieht. Als wär die Zeit hier wirklich von überhaupt keiner Relevanz und sie warten nur noch, bis Jesus wiederkommt. so mehr oder weniger. Aber Paulus zeigt hier deutlich auf, dass dieses gottesfürchtige Leben, von dem er hier redet, dieses Leben in Gnade ist ein Leben, was hier und jetzt stattfindet, nicht erst dann. Veränderung findet jetzt und hier statt. Und es muss jetzt und hier stattfinden. Und der letzte Punkt, den Paulus hier aufführt, ist ein wichtiger Punkt und wir kommen gleich zum Ende. Und er beschreibt dieses gottesfürchtige Leben dann mit den Versen 13 und 14. Lass uns hier nochmal kurz zusammen lesen. Und hier findet ihr wieder ein weiteres interessantes, wichtiges Wort. Ja. Grammatik ist euer Freund. Das ist nicht nur etwas, was man in der Schule macht. Hier ist ein Satzteil, mit dem dieser Satz anfängt. Wir haben am Anfang von Vers 11 gesehen, da war ein Denn. Das hat uns gezeigt, was jetzt kommt, ist eine Beschreibung, eine Begründung von dem, was vorher gesagt wurde. Hier beginnt dieser Satz mit was? Mit einem in dem. In dem. Das bedeutet, er zeigt uns jetzt, wie das laufen soll. Wie sollen wir denn so leben, wie er gerade beschrieben hat? Und das ist wirklich so kostbar, was er hier gerade beschreibt. Das ist wirklich etwas, was uns leider oft abgeht, was wir leider oft nicht haben. Aber was, wenn wir es tun? Und jeder, den ihr getroffen habt, der wirklich gottesfürchtig wandelt, der vielleicht ein Vorbild im Glauben ist, der lebt so. Und er sagt hier, wie sollen wir diese Gnade leben? Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Paulus spricht hier von einem Leben in Erwartung. Ja. Zwei von hier kennen das, was es bedeutet, oder vier kennen, was es bedeutet, im Moment ein Leben in Erwartung zu leben. Ja. Wenn jemand schwanger ist, dann leben wir in Erwartung. Ja. Wir wissen, es kommt ganz sicher. Ja. Wenn alles normal läuft, dann kommt dieses Baby ganz sicher und wir warten einfach darauf, bis es kommt. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. So sollen auch wir leben. Wir sollen ein Leben in Erwartung leben. In Erwartung von der ewigen Hoffnung. Nicht in Erwartung davon, dass Gott mit unserem Leben hier das Beste macht. Dass unsere Zeit hier irgendwann mal anbricht und ich irgendwo mal der große Zambano sein kann und Gott mit mir hier irgendwas ganz Großes anrichtet. Ja? Der neue Jonathan Edwards oder Spurgeon, der hier das ganze Land umkrempelt. Das ist nicht die Erwartung, in der wir leben sollen. Wir sollen in der Erwartung von Jesus Christus leben. Denn er kann jeden Tag wiederkommen. Er spricht hier von der glückseligen Hoffnung. Schaut euch Vers 13 nochmal an, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Was ist die glückselige Hoffnung? In Versen 1 bis 2 im ersten Kapitel hat er schon davon gesprochen. Schaut euch das kurz an, in Titus 1, Vers 1 bis 2. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund was? Der Hoffnung des ewigen Lebens. Hier ist das Wort Hoffnung wieder und er beschreibt diese Hoffnung. Es ist eine Hoffnung auf das ewige Leben hin. Auch wenn wir in dieser Welt leben sollen, wie er gerade beschrieben hat, wir sollen im Jetzt und hier leben, sollen wir in dem Jetzt und hier leben mit dem Blick auf das, was noch kommt. Als Christen, als erlöste Menschen leben wir mit einer festen, sicheren Hoffnung. Nein, es ist keine Hoffnung in dem Sinne von, ich hoffe, dass es vielleicht morgen Sonne gibt. Oder ich hoffe, dass ich vielleicht morgen meinen Freund treffe. Oder ich hoffe vielleicht, dass ich morgen das und das tue. Sondern es ist wirklich eine feste Zuversicht. Das ist, was mit Hoffnung hier gemeint ist. Eine sichere Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass er unser Ziel sein wird. Und wenn wir so leben, dann leben wir wie die Vorbilder in Hebräer 11. Das ist, was Hebräer 11 Menschen zum Vorbild machen. Ja, wenn ihr euch mal Hebräer 11 anschaut, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, der sieht ein Buch, was voller Glaubensvorbilder ist. Wir sehen viele von den alttestamentarischen Helden, die im Glauben uns als Vorbilder dargestellt werden. Und alles, was sie gemeinsam hatten, all diese Menschen hatten eine Sache gemeinsam. Das wird in Hebräer 11, Vers 13 beschrieben. Sie warten auf etwas, was sie noch nicht hier bekommen haben. Sie schauen auf das, was noch kommt. Ihr Blick war darauf gerichtet. Und so soll unser Blick auch sein. Unser Blick soll auf das Kommende gerichtet sein, indem wir trotzdem hier im Hier und Jetzt leben. Ja, nicht wie Hans Guck in die Luft, unseren Kopf in den Wolken und irgendwie darauf hoffen, dass irgendwann mal alles wird gut und wir brauchen uns hier keine Sorgen machen. Aber wir treffen Entscheidungen mit reellen Menschen in reellen Leben, die reelle Konsequenzen haben mit dem Blick auf die Ewigkeit. Weil wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Und das ist, was er weiter beschreibt in Versen 13 bis 14. Es ist Gottes Erscheinen, von dem er hier redet. Und das ist, was einmal passieren wird. Jesus wird wiederkommen. Er wird erscheinen. Er wird tatsächlich wiederkommen. Und dann wird alles anders. Und das ist, was wir in Offenbarung lesen. In Offenbarung 22, Vers 1 bis 5. Schreibt Johannes, und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchtens, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann geht er weiter. Paar Verse später, Vers 11 bis 17, im gleichen Kapitel Offenbarung 22. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörderer und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist nicht umsonst, dass Gott uns in dem letzten Buch der Bibel diese Sicht gegeben hat. Das ist das letzte Kapitel der Offenbarung Gottes. Und es ist auf was ausgerichtet? Auf das Alpha und Omega, die Herrlichkeit, die wir in Jesus Christus haben. Und das ist, was Paulus uns hier dazu ermahnt. Er sagt, das ist, was die Gnade Gottes uns dazu erzieht, so zu leben, mit dem Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Lass uns also als Gemeinde, als eine Ansammlung von geistlichen Menschen so ausgerichtet zu leben und nicht mit einem geistlichen Kasper-Hause-Syndrom, wo wir verenden, weil wir uns ständig nur um uns selber drehen, wo wir nicht das Ablegen und Anlegen praktizieren, das zu dem Gott uns aufruft, indem wir uns nicht erziehen lassen. Gott züchtigt jeden, den er liebt. Das ist, was Hebräer 12 sagt. Wir können uns der Erziehung entziehen. Wir können versuchen, so gerade wie möglich zu laufen, dass ja nichts passiert in unserem Leben, ja, dass wir ja nicht irgendwo von etwas zu viel machen. Dass wir ja nicht zu extrem leben, dass wir ja nicht zu viel von unserem Leben preisgeben für den Herrn, dass wir ja nirgendwo anecken. Ja, wir können so leben, dass wir nie zu irgendjemandem Menschen sprechen, der uns vielleicht hassen kann wegen unserer Botschaft. Wir können so leben, dass es alles nur immer gut läuft. Ja, wir können uns jeden Tag in Coffeeshops aufhalten und tolle Häuser kaufen, tolle Autos fahren und alles das machen, damit es uns ja irgendwie gut geht und ja nichts zu schlimm wird. Und Gott lässt es manchmal, Gott lässt manche Leute so leben, ja. So wie Lot. Gott hätte Lot aufhalten können, er hat ihn aber nicht aufgehalten. Lot hatte sich entschieden dazu, diesen Weg zu gehen. Und Gott hat ihn gelassen. Und das Ende von Lot war nicht gut. Obwohl er im Glauben geblieben ist und er ist errettet worden. Und das ist auch eine Warnung, die wir immer mitnehmen müssen. Die Gnade Gottes erzieht uns. Und sie erzieht uns. Sie erzieht uns zu all diesen Dingen. Sie erzieht uns zur Gerechtigkeit. Sie erzieht uns aber auch dazu, Dinge abzulegen und zu leben. Und vor allem erzieht sie uns auch den Blick auf den kommenden Jesus Christus. Und so wollen wir als Gemeinde sein. Wir wollen als Gemeinde, jeder einzelne von uns sollte so sein Leben anfangen, daran zu arbeiten. Wir müssen an den Sünden, an unseren Lasten arbeiten. Und wir müssen ablegen und anlegen. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch im Hauskreis, einer der ersten Dinge, die wir tun werden, ist ein Buch durcharbeiten, die um dieses Thema geht. Wie werde ich die Laster meines Lebens los? Seid mal gespannt darauf. Eine heilige Gemeinde, eine gottesfürchtige Gemeinde braucht heilige, gottesfürchtige Bausteine. Die Gemeinde ist nicht heilig, nur so. Die Gemeinde besteht aus den einzelnen Mitgliedern, aus euch. Und wenn ihr euch nicht ändern lässt, wenn die Gnade Gottes in euch nicht lebt, dann ist es auch die Gemeinde, die nicht gnädig ist und nicht heilig ist. Lasst uns kurz aufstehen, zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und dass es lebendig ist und dass es uns anregt und dass es uns eine Sicht gibt, Herr, von den Dingen, die in unserem Leben passieren sollen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns erziehst. Herr, wir möchten nicht an einem geistlichen Kasper-Hause-Syndrom leiden, Herr. Wir wollen nicht verwahrlost sein, sondern wir wollen, Herr, dass du von uns außerhalb hilfst, Herr, dass wir unsere Sünden ablegen, Herr, dass wir die Dinge anziehen, die dir gefallen, dass wir in Gerechtigkeit leben, dass wir auf dich ausgerichtet leben, dass unser Blickwinkel immer auf dir ist. Herr. Hilf uns, in der Perspektive Ewigkeit hier in dieser Welt zu leben. Hilf uns, dass wir sehen, Herr, wie wir mit Gnade umgehen können, Herr, wie wir ein gnädiges Leben führen können, Herr, dass wir nicht mit Regeln um uns greifen und Menschen danach halten, nach unseren Regeln zu leben, Herr, sondern dass wir mit der Gnade, die du uns gegeben hast, die uns gezogen hast, auch in dieser Welt mit diesen Menschen leben, um uns herum und in dieser Gemeinde leben. Hilf uns, Herr, dass das unser Leben beschreibt, eine verändernde Gnade. Und hilf uns, dass wir auch gnädig mit anderen umgehen. In deinem Namen möchten wir dich bitten. Amen. So, wir wollen zum Abschluss noch zwei Lieder singen. Und die werden auch was mit dem Thema zu tun haben.